Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Shutdown beendet, Konkurs abgewendet, aber...
Das wird nicht gerade dazu beitragen, dass die Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen zunimmt. Und das ist natürlich schlecht für die USA, weil das bedeutet, dass sozusagen die Finanzierung des Staatshaushalts und der Staatsschulden teurer wird.
Die Bank frei streicht die Segel. Zu viel Regulierung, zu viele Auflagen, sagt sie. Oder hat auch sie ganz einfach zu hoch gepokert. Wirtschaftsnobelpreis für Schiller, Pharma und Hansen für die Erkenntnis, was eine Aktie wirklich wert ist. Wir wollen immer das Neueste.
Das ist eindeutig so. Er wird wahrscheinlich doppelt so schnell ersetzt, wie man das müsste. Hat natürlich mit den Innovationen zu tun.
Unser Konsumverhalten. Gut für die Wirtschaft, aber auch gut für Planet Erde. Der Schwerpunkt im zweiten Teil der Sendung. Trend am Mikrofon Marcel Jecke. In letzter Minute haben die USA in der Nacht zum Donnerstag ihre Schuldenobergrenze erhöht und damit ihre Zahlungsunfähigkeit verhindert. Der Kompromiss hält aber nur 3 Monate. Anfang Februar dürfte die größte Volkswirtschaft der Welt erneut am Rand der Zahlungsunfähigkeit stehen. Wie groß ist da der ökonomische Schaden und was heißt das für die Glaubwürdigkeit der USA als Schuldner? Maren Peters.
Die Amerikaner haben schon jetzt einen hohen Preis für den Budgetstreit bezahlt. Allein die Lähmung der öffentlichen Verwaltung habe die Wirtschaft 24 Milliarden Dollar gekostet, schätzt die Ratingagentur Standard & Poor's. Für den Ökonomen Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management ist klar, dass die politischen Querelen auch an den internationalen Finanzmärkten nicht folgenlos bleiben werden.
Das Vertrauen in die USA hat gelitten. Die politischen Verhältnisse sind doch jetzt, ich will nicht sagen italienische Verhältnisse, aber es hat sich jetzt doch also irgendwie dramatisiert.
Erste Anzeichen für den Vertrauensverlust gibt es bereits. Ungeachtet der politischen Einigung hat die chinesische Ratingagentur Dagong die Kreditwürdigkeit der USA herabgestuft. China ist der größte Auslandsgläubiger der USA. Horst Löchel.
Das wird nicht gerade dazu beitragen, dass die Nachfrage nach amerikanischen Staatsanleihen zunimmt. Und das ist natürlich schlecht für die USA, weil das bedeutet, dass sozusagen die Finanzierung des Staatshaushalts und der Staatsschulden teurer wird.
Die USA schieben einen gigantischen Schuldenberg von knapp 17 Billionen Dollar vor sich her. Die Schulden übersteigen damit schon jetzt die gesamte Wirtschaftsleistung. Und der Berg wächst munter weiter. Denn schon am 7. Februar dürfte das Schuldenlimit erneut erreicht sein. Um die Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, müssen die USA weitere Schulden anhäufen. Aber müsste es nicht eher darum gehen, diese Schuldenlast möglichst schnell abzutragen? Das sei vorderhand nicht einmal das Wichtigste, sagt Finanzprofessor Löchel.
Was notwendig ist, dass die Schuldenquote, das heißt das Verhältnis der Schulden zur Wirtschaftsleistung zum Bruttoinlandsprodukt sinkt.
Die derzeit bei rund 100% liegt. Zum Vergleich, Japan hat eine Verschuldensquote von 245%. Trotzdem befürchtet niemand einen Kollaps. Genauso wenig bezweifelt niemand ernsthaft die Zahlungsfähigkeit der USA, sagt Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Die USA sind weit weg entfernt von der ökonomischen Zahlungsunfähigkeit.
Trotzdem sei die hohe Schuldenquote natürlich beunruhigend. Nicht nur unter dem Druck der Finanzmärkte sei es daher wichtig, dass die Quote sinke, sagt Löchel.
Die USA sind beispielsweise im Gegensatz zu Japan sehr stark eben auch von ausländischem Kapital abhängig. Und das wird auf Dauer einfach zu teuer, weil das Risiko natürlich von Zahlungsausfällen steigt. Damit verlangen die Investoren mehr Geld.
Um das abzuwenden, sei einerseits Haushaltsdisziplin, andererseits aber auch Wachstum nötig. Die USA haben sich zwar zuletzt kräftig erholt, aber diese Erholung könnte durch den Haushaltsstreit auch mittelfristig einen Dämpfer bekommen, meint Ökonom Heinemann.
Das große Risiko ist wirklich die Verunsicherung der privaten Verbraucher. Die USA sind eine stark konsumlastige Ökonomie und da hängt wirklich ganz viel an dem Vertrauen, was die amerikanischen Haushalte in ihr Land haben.
Das Schauspiel, das die amerikanischen Politiker in den letzten Wochen aufgeführt hätten, sei extrem schlecht für das Vertrauen der Konsumenten und damit schlecht für das Wachstum. Der Preis, den die Amerikaner für den Budgetstreit zahlen, könnte also noch steigen.
Der Beitrag von Maren Peters. Die Privatbank frei gibt auf. Erneut überlebt eine Bank den Steuerstreit mit den USA nicht. Wie die Bank Wegelin habe auch die Bank frei viel Geld von amerikanischen Staatsbürgern vor den Steuerbehörden versteckt. Auch ihr droht eine happige Buße. Wirtschaftsredaktor Jan Baumann befragte Peter V. Kuhns, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern.
Die tief in den US-Steuerstreit verwickelte Bank Frei, die gibt jetzt das Geschäft auf. Ist das ein Trick, um einer Buße der Amerikaner zu entgehen?
Ich denke, der Rückzug aus dem Bankgeschäft ist insbesondere nicht eine Art Schuldeingeständnis. Auf der anderen Seite ist es auch nicht ein Trick, um sich sozusagen schützen zu können, weil sollte eine Buße tatsächlich ausgefällt werden, muss die durch die Bank Frei bezahlt werden, selbst wenn sie nicht mehr eine Banklizenz hat. Kann sie das nicht machen, wird sie Konkurs gehen. Die Aktionäre haften zwar nicht, aber der Verwaltungsrat einer konkursierten Gesellschaft ist persönlich unbeschränkt haftbar.
Also dann hat das nichts zu tun damit, dass jetzt diese Bank versucht, der US-Justiz zu entschlüpfen?
Nein, mit einem Entschlüpfen vor der US-Justiz hat das überhaupt nichts zu tun. Die amerikanischen Behörden werden nach wie vor verhandeln mit der Bank, die ja weiterhin tätig ist, zwar nicht mehr als Bank, aber sie besteht nach wie vor als Gesellschaft. Sondern ich denke, es geht in erster Linie da eher um die schweizerische Seite als um die amerikanische Seite, sodass man sich aus dem Bankgeschäft zurückgezogen hat.
Wie meinen Sie das? Es geht um die schweizerische Seite?
In der Schweiz untersteht die Bank Frei ja der Aufsicht durch die FINMA, durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde. Und diese Behörde hat nun natürlich genau diese Entwicklung gegenüber den amerikanischen Behörden genau, sehr genau sogar untersucht und beobachtet. Es wäre durchaus eben möglich gewesen, dass über kurz oder lang auch die FINMA tätig geworden wäre. Und indem nun die Banklizenz abgegeben wird, ist zumindest diese schweizerische Aufsicht nicht mehr ein Problem für die Bank Frei.
Jetzt im Frühling ist ja ein Mitarbeiter der Bank in den USA eingeklagt worden. Hatte die Bank unter diesen Voraussetzungen überhaupt noch eine Überlebenschance?
Tatsächlich nehme ich schon an, dass dieser Steuerstreit mit den USA den Hauptgrund darstellt. Und man muss sich schon bewusst sein, dass jede Bank, wenn sie mal auf dem Radar der amerikanischen Behörden ist, tatsächlich eben auch ein Risiko für andere Banken darstellt. Dass sie praktisch wie ein Aussätziger behandelt worden wäre, dass sich also andere Partnerbanken von ihr zurückgezogen haben. Und das kann tatsächlich keine Bank überleben.
Das Ganze erinnert ja an den Fall der Bank Wegelin, die auch schon aufgeben musste, weil sie im Visier der Amerikaner war. Müssen noch mehr Schweizer Banken wegen des Steuerstreits mit den Amerikanern die Segel streichen?
Das ist heute schwierig zu sagen, aber ich habe schon vor einigen Monaten prognostiziert, dass es insbesondere kleinere Banken treffen könnte, die tatsächlich auch nischenmäßig in diesem Bereich tätig gewesen sind. Ob es weitere solche Banken gibt, das ist heute kaum zu sagen. Immerhin glaube ich, dass größere Banken tatsächlich ohne Probleme überleben können. Selbstverständlich kann es teuer werden, denken wir an die CS. Aber Existenzgefährdungen durch diese USA-Verfahren sehe ich zurzeit für keine weiteren Banken.
Trend.
Einmal mehr ging der Wirtschaftsnobelpreis an Männer, die an US-amerikanischen Universitäten forschen und lehren. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften ehrte Robert Shiller, Eugene Farmer und Lars-Peter Hansen für ihre Erkenntnisse über die Börsen. Erkenntnisse, die auch einfachen Anlegern beim Investieren helfen können. Ivan Lieberherr.
Robert Shiller lehrt an der Elite-Universität Yale. Er hat schon früh vor der Finanzkrise gewarnt. Deshalb wurde er schon länger als Kandidat für den Nobelpreis gehandelt. Er versuche das auszublenden, sagte Shiller einmal gegenüber Radio SRF. Seine Frau aber habe schon vor Jahren ein Telefon im Schlafzimmer angeschlossen, um einen allfälligen Anruf aus Stockholm nicht zu verpassen.
I try to block it out completely. Although my wife, she told me just the other day that for several years now she has turned the phone on in our bedroom in case we get the call. And she didn't tell me that.
Heute nun kam der Anruf aus Stockholm von der Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Shiller und seine Kollegen Eugene Farmer und Lars-Peter Hansen von der Universität Chicago werden mit dem Wirtschaftsnobelpreis geehrt für ihre Erkenntnisse über die Preisentwicklung an den Finanzmärkten. Diese seien entscheidend für die Wirtschaft, sagte Staffan Normark von der Wissenschaftsakademie.
Financial market prices are absolutely crucial to the economy because the prices of assets like stocks, bonds and real estate, they give important signals to firms in what they should be investing in, they give signals to households in what they should save in, and they also affect how much risk is taken in investments and savings in the economy.
Die Preise für Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen oder Immobilien geben wichtige Signale für Unternehmen, die investieren möchten, für Haushalte, die sparen möchten. Und sie geben Auskunft über Risiken, die drohen könnten. Schiller, Pharma und Hansen hätten mit ihren Arbeiten dazu beigetragen, dass die Kurse von Aktien und Anleihen vorhersehbarer seien. Die deutsche Ökonomin und Journalistin Karen Horn verfolgt die Vergabe der Wirtschaftsnobelpreise seit langem. Auch sie lobt den Praxisbezug der Forschung.
Man muss diese Preisfindung verstehen, damit man in der Lage ist zu erkennen, wann sich an den Finanzmärkten Blasen bilden. Insofern ist es auch überhaupt kein Wunder, dass Robert Schiller einer der ganz wenigen ist, der den Aufbau der Blase auf dem amerikanischen Immobilienmarkt schon früh erkannt hat und gewarnt hat.
Schiller hat einen Index mitentwickelt, der die Preisentwicklung auf dem US-Immobilienmarkt vorhersagt. Er ist deshalb über Wissenschaftskreise hinaus bekannt, auch weil er nicht nur Artikel für Fachzeitschriften verfasst, sondern auch Bücher für die Allgemeinheit. Pharma und Hansen dagegen wirken eher im Stillen, sagt Karen Horn.
Pharma ist mehr der Wissenschaftler, der die Grundlagen gelegt hat, aber dem es nie so sehr um den öffentlichen Diskurs zu tun war. Bei Hansen ist es so, dass er eine Methodik entwickelt hat, die versteht kein Mensch auf ersten Streich. Der ist einfach schwerer zu verstehen, aber das tut dem Nutzen seiner Forschung keinen Abbruch.
Alle drei zusammen haben wesentlich dazu beigetragen, dass das Wissen über die Finanzmärkte größer geworden ist. Daher dürfen sie sich ab heute in die lange Liste der amerikanischen Männer einreihen, die mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurden.
Ivan Lieberherr. Im Schwerpunkt der Sendung geht es um den privaten Konsum, der für die Wirtschaft zunehmend wichtig wird. Zunächst aber schauen wir zurück auf weitere Themen der Woche.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Evelyn Kobler.
Sulzer streicht am Hauptsitz in Winterthur 100 Stellen. Der traditionsreiche Industriekonzern verschärft damit sein laufendes Sparprogramm. Sulzer-Sprecherin Verena Gölkel.
Hier handelt es sich um Unterstützungsfunktionen, also das ist aus dem Verwaltungsbereich, das sind zum Beispiel Finanzer, das ist die Personalabteilung, das ist eine IT-Abteilung, über die wir hier sprechen.
Sulzer leidet darunter, dass die eigenen Fabriken nicht ausgelastet sind. So lahmt zum Beispiel derzeit das Geschäft mit Abwasserpumpen in Europa. Besser als bei Sulzer läuft es bei Nestle und Roche. Beide Großkonzerne konnten im dritten Quartal ihre Umsätze deutlich steigern. Der Pharmakonzern Roche profitierte dabei vor allem von seinen Krebsmedikamenten, während dem Nahrungsmittel-Multi Nestle vor allem kauffreudige Kunden in den Schwellenländern zugute kamen. Ins Ausland. Die Briten haben die Chinesen offenbar erfolgreich umgarnt. Jedenfalls wird London der zweite internationale Handelsplatz für die chinesische Währung Renminbi nach Hongkong. Mit diesem Schritt will die chinesische Regierung die Handelbarkeit ihrer Währung schrittweise verbessern. London hat also den Zuschlag bekommen. Andere wichtige Finanzplätze wie etwa Zürich haben derweil das Nachsehen. Zumindest vorläufig.
Evelyn Kobler. Der private Konsum ist der große Treiber des Wirtschaftswachstums in der Schweiz. In den letzten 5 Jahren haben die Schweizer Haushalte ihre Konsumausgaben um fast 10% gesteigert, hat das Staatssekretariat für Wirtschaft errechnet.
Trend, Thema.
Konsum schafft Arbeitsplätze und Wohlstand. Wohlstand führt wiederum zu Konsum. Ein Superzyklus, der sich selbst verstärkt. Doch der Konsum hat auch negative Folgen. Wir verbrauchen zu viel Energie und Rohstoffe. Unser Wohlstandsniveau ist im globalen Maßstab viel zu hoch. Wenn die ganze Menschheit so viel konsumieren möchte wie wir, dann bräuchte es fast 3-mal mehr Ressourcen, als auf der Erde verfügbar sind. Wirtschaftsredaktor Klaus Bononomi über den Konsumboom und seine Folgen.
Der Marktforscher Peter Fikentscher weiß genau, was wir konsumieren.
Smartphones und Mobilephones, da liegen wir etwa bei 3,5 Millionen pro Jahr. Und bei den Tablets gehen wir jetzt über 1 Million drüber im 2013.
Auch große Fernsehbildschirme sind beliebt.
Wir sind da Rekordhalter weltweit. 2/3 aller Bildschirme sind bei uns über 100 cm in der Diagonale groß. Also sie werden immer noch größer.
Und kaum gekauft wird das Gerät ersetzt durch ein neues, noch moderneres oder schickeres.
Ja, ein Mobilephone, Smartphone wird heute im Durchschnitt alle 2 Jahre gekauft. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Ein Fernseher, da liegen wir etwa bei 4 bis 4,5 Jahren.
Entsorgt wird dabei auch, was noch längst nicht zum alten Eisen gehört.
Ja, das ist eindeutig so. Er wird wahrscheinlich doppelt so schnell ersetzt, wie man das müsste.
Fikentscher ist Geschäftsleitungsmitglied beim führenden Schweizer Marktforschungsinstitut GfK. Er und seine Leute untersuchen aber nicht nur, was gekauft wird, sondern sie erforschen auch, warum jemand was kauft.
Im Elektro-Multimedia-Bereich sind es eigentlich immer Innovationen, die die Leute zum Kauf bewegen. Die sinken den Preis. Sie kriegen heute einen großen Bildschirm unter 1.000 Franken. Der hat vor ein paar Jahren noch 3.000, 4.000 Franken gekostet. Das heißt, breitere Bevölkerungsschichten leisten sich dann dieses Gerät.
Und wenn der Nachbar sich einen neuen Flatscreen leistet oder der Schulkollege ein neues Handy bekommt, dann will man das natürlich auch haben.
Bei Jungen ist das natürlich ein recht großer Faktor. Was der Kollege für ein Gerät hat, spielt eine große Rolle. Ja, absolut.
An die ökologische Kehrseite dabei denke kaum jemand, sagt Fikentscher.
Was wir beobachten können, ist es in diesem Umfeld nicht sehr wichtig. Es gibt dann bestimmte Produkte, denken Sie an Waschmaschinen, da ist das auch schon ein bisschen präsenter. Da steht das Öko-Label und der Verbrauch vorne immer drauf. Bei Fernsehern, bei Mobile Phones, bei den Tablets und so weiter spielt es eher noch keine Rolle.
Diese Wegwerfmentalität ist wohl nirgends so ausgeprägt wie im Markt für Unterhaltungselektronik und Telekommunikation, wo rasche Innovationen und sinkende Preise den Umlauf erhöhen. Der Rohstoffbedarf und der Energieverbrauch für Herstellung und Betrieb dieser Geräte werden ausgeblendet. Ganz anders beim Thema Lebensmittel oder auch beim Kleiderkauf. Hier, so der Marktforscher, würden viele Konsumentinnen und Konsumenten auf den Aspekt der Nachhaltigkeit achten.
Das ist in der Schweiz überproportional. Wir sprechen von 30-35% der Bevölkerung, die ein hohes ökologisches Bewusstsein haben.
Wiederum anders sieht es auf dem Automarkt aus. Es gibt immer bessere Motoren, die weniger Benzin verbrauchen und weniger CO2 ausstoßen. Doch diese Fortschritte verpuffen, weil in der Schweiz immer größere und stärkere Autos gekauft werden. Durchschnittsgewicht und Hubraum der 330.000 Neuwagen stiegen letztes Jahr weiter an. Der Schadstoffausstoß der gesamten Autoflotte sinkt nur minim. Energieverbrauch, Landverschleiß, Rohstoffbedarf. Unser Konsumverhalten ist bei weitem nicht nachhaltig. Nach Angaben der Umweltorganisation Pro Natura beträgt der ökologische Fußabdruck der Schweiz 2,8. Anders gesagt, wenn die ganze Menschheit so viel konsumieren möchte wie wir, dann bräuchte es fast dreimal mehr Ressourcen, als auf der Erde verfügbar sind. Diese Problematik sei zwar vielen Menschen bewusst, sagt Ruth Kaufmann, die langjährige Leiterin der Koordinationsstelle für allgemeine Ökologie an der Uni Bern. Aber
als Konsumentin, da bin ich ja durchaus widersprüchlichen Botschaften ausgesetzt. Also ich höre, Konsum muss angeheizt werden, Konsum ist der Motor der Wirtschaft. Wenn ich nicht viel kaufe, dann ist die Konsumentenstimmung schlecht und so weiter. Und auf der anderen Seite ist die ganzen Ziele der Nachhaltigkeit, die eher sagen, ja, brauch deine Dinge länger und wirf weniger weg und verbrauch weniger Energie und so weiter. Und das kann ich ja nicht ohne weiteres vereinbaren.
Zudem werde unser Konsumverhalten auch durch andere Faktoren beeinflusst. Gruppendruck, soziale Normen, Besitz als Statussymbol. Und auch strukturelle Faktoren spielten beim Konsum eine Rolle. Familien etwa, die weit draußen in der Agglomeration wohnen, weil sie sich die Wohnung im Zentrum nicht leisten können, brauchen oftmals ein Auto oder gar zwei. So betrachtet wird der individuelle Konsum zum grundsätzlichen gesellschaftspolitischen Thema.
Wenn man Handeln von Menschen in eine bestimmte Richtung lenken möchte, muss man oft gar nicht bei den Individuen ansetzen, sondern bei den Strukturen, in denen sich die Individuen bewegen. Und diese Diskussion um den im Wirtschaftssystem eingebauten Wachstumszwang, dass der überhaupt hinterfragt wird, dass sich Menschen Gedanken machen, wie könnte das anders sein, finde ich sehr positiv.
Ansätze dazu gibt es, auch in der Schweiz. Von Nachbarschaftsgruppen, die versuchen gemeinsam ihren Energiebedarf und die Umweltbelastung zu minimieren, bis zur Share Economy, wo Tauschen und Teilen statt Besitzen im Zentrum steht.
3 von 10 Konsumentinnen und Konsumenten legen Wert auf einen ökologisch und sozial vertretbaren und nachhaltigen Konsum, sagt die Marktforschung. Doch vom Wissen und Wollen zum Handeln ist es ein weiter Weg, sagt die Ökologin. Was wir konsumieren, das wird auch beeinflusst durch die Werbung. Klaus Bonomi sprach mit Dominik von Matt, Chef der Zürcher Werbeagentur Jung von Matt. Will uns die Werbung einfach verführen zu immer mehr Konsum? Oder wird das Thema nachhaltiger Konsum wichtiger?
Ich glaube, wir können den Konsumenten nicht zu einem Konsum animieren, der irgendwie irrelevant wäre. Es gibt zwei Arten von Märkten. Es gibt die gesättigten Märkte und da ist es ein Verdrängungskampf um Marktanteile der einzelnen Marken. Und dann gibt es die Wachstumsmärkte und da geht es wirklich darum, einen Mehrkonsum auszulösen.
Ein klassischer Wachstumsmarkt sind zum Beispiel Smartphones oder Handys. Wir Schweizer kaufen jedes zweite Jahr ein neues Handy, hat die Marktforschung festgestellt. Da animieren sie uns zu einem Konsum, der ja vielleicht nicht nötig wäre.
In diesem Markt muss man ganz klar sehen, da gibt's wirklich Innovation. Wenn man sieht, welche Features heute Selbstverständlichkeit sind bei einem Smartphone und das vergleicht mit vor zwei Jahren, dann ist es klar, dass wir Innovationen bewerben.
Aber oftmals sind das Funktionen, Funktionalitäten, um beim neuen Smartphone zu bleiben, die ich vielleicht gar nicht brauche. Oder bis die Werbung mir einredet, dass ich das brauche, habe ich gar nicht gewusst, dass ich das vermisst habe.
Ja, natürlich. Diese Features öffnen vielleicht neue Möglichkeiten, die man vorher nicht gekannt hat. Aber das ist eigentlich typisch bei Innovationen. Nehmen Sie beispielsweise die Einführung des iPod damals. Das war eine der erfolgreichsten Innovationskampagnen. Da hat man eigentlich auch ein neues Bedürfnis geschaffen. Der Konsument hat aber sofort gemerkt, dass ihm der iPod wirklich mehr Lebensqualität bietet in Bezug auf den Musikgenuss und darum war die Kampagne ein großer Erfolg.
Also wenn es ihm nichts bringt, dann kauft er es auch nicht.
Ja, da ist er gnadenlos und hart. Das geht heute überhaupt nicht mehr, dass wir dem Konsumenten weismachen, dass er eine tolle Innovation und neue Features bekommt und diese nachher irrelevant sind oder banal sind, weil im Zeitalter von Social Media hat der Konsument dermaßen viel Transparenz. Sämtliche Nutzen, die man bewirbt, werden sofort hinterfragt und kritisch begutachtet. Also es gibt kein Tricksen, kein Täuschen, kein Übertreiben mehr.
Und trotzdem muss man sich die Frage stellen, wir haben doch schon alles, wir haben pro Haushalt mehr als ein Auto, Fernseher, Handys, Smartphones und so weiter. Wie schaffen Sie es, dass der Konsum immer noch weiter ansteigt, obwohl wir doch schon ein so hohes Konsum- und Wohlstandsniveau haben?
Gut, man muss auch sehen, dass sich der Konsum verlagert. Was wir natürlich im Moment sehen, ist gerade ein sehr starkes Wachstum in sogenannten Nachhaltigkeitsmärkten. Da haben wir eine Beobachtung gemacht, die eigentlich sehr markant ist. Und zwar wurde in der letzten Rezession erstmals das ökologische Denken nicht auf dem Schafott dieser Rezession geopfert. Weil in den Rezessionen vorher hat man immer gesehen, dass die ökologischen Produkte eher litten in der Rezessionsphase. Und das war in der letzten Rezessionsphase erstmals nicht so. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Strukturwandel. Und wenn ich sehe, was heute für uns wichtige Themen sind, dann sind das beispielsweise Bioprodukte oder Elektroautos, die extrem im Markt gewinnen.
Autos ist ein gutes Stichwort. Sie haben jetzt auch eine große Werbekampagne laufen für Mercedes, 8-seitige Sonderbeilagen in Zeitungen, große Plakate für diese Vierradantriebautos. Wen möchten Sie denn mit diesen großen, schweren, geländegängigen Autos mit dieser Kampagne ansprechen?
Das Thema Vierradantrieb ist in der Schweiz ein sehr wichtiges. Durch das, dass sehr viele Leute eben auch in die Berge gehen in der Schweiz. Und was man sehen muss, auch bei der Kommunikation für Autos, das hat sich auch drastisch verändert. Während früher die Motorleistung im Zentrum stand, sind es heute ganz andere Themen, nämlich beispielsweise der Benzinverbrauch, der absolut essentiell ist in der Kommunikation. Und da arbeitet ja die Autoindustrie intensivst daran, diesen zu senken. Und das kommunizieren wir natürlich auch den potenziellen Kunden.
Aber trotzdem, wenn man dann den realen Konsum ansieht, man kauft dann trotzdem größere, leistungsfähigere Autos. Also da gibt es einen gewissen Widerspruch.
Das sehe ich nicht so, weil wenn man vergleicht den Benzinkonsum dieser vierradgetriebenen Autos vor 5 Jahren mit jetzt, sieht man, dass der deutlich tiefer ist. Und wir wissen natürlich, dass das ökologische Bewusstsein in der Bevölkerung wirklich groß ist und dass es ein ganz wichtiger Wettbewerbsfaktor ist, dass man da mit tiefen CO2-Werten auftrumpfen kann. Ich glaube sogar, dass diese 3 von 10 Konsumenten, die sensibel sind in Bezug auf das Thema, noch sehr tief geschätzt ist. Aus diesem Grund verlagern sich unsere Themen eigentlich immer mehr in die Richtung, nachhaltige Angebote zu kommunizieren.
Und verändert sich durch das auch die Art und Weise, wie Sie werben?
Ja, wir haben heute einen höheren Anteil von Information in der Werbung als früher, wo man doch radikaler nur die emotionale Ansprache gesucht hat. Heute ist es auch so, dass man oft versucht, ein Angebot dann online zu vertiefen. Das heißt, die Konsumenten in Richtung einer Website zu bringen und ihnen dann dort wirklich auch vertiefte Informationen gibt.
Dominik von Matt von der Zürcher Werbeagentur Jung von Matt im Trendschwerpunkt zum Konsumverhalten von Klaus Bonanomi. Kommende Woche sagt Santé Suisse, der Branchenverband der Krankenversicherer, welche Margen die Pharmafirmen bei ihren Medikamenten in der Schweiz erzielen und wie das im Vergleich zum Ausland ausschaut. Uns hören Sie wieder in einer Woche.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.